Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch, lieber Benedikt.
Elsbeth, wir wollen heute über etwas sprechen, was viele Menschen natürlich auch persönlich immer wieder beschäftigt, nämlich über Freiheit grundsätzlich, aber noch etwas spezieller hinterfragt, braucht Freiheit Kontrolle? Und wenn ja, wie viel Kontrolle braucht Freiheit? Was geht dir durch den Kopf? Braucht Freiheit Kontrolle?
Mir geht da sehr viel durch den Kopf, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich eigentlich ein Leben lang, in erster Linie auch als Pädagogin, beschäftige. Und ich sehe im Diskurs, den wir so haben in der Welt, die einen Menschen, das halte ich einmal unterstellungsmäßig für die wenigeren, die eher vom Begriff der Freiheit ausgehen und sich mit Freiheit beschäftigen. Fällt mir zum Beispiel das Buch Ein Erziehung zur Freiheit von Carl Rogers. Ja. Und auf der anderen Seite, und das halte ich leider, muss ich sagen, für die Mehrheit, Menschen, die sich eher mit Kontrolle beschäftigen. Also wie kriegt man die Menschen zur Raison? Was muss man alles unternehmen, damit es funktioniert im Leben? Was braucht man da für Mechanismen? Und ich möchte, damit wir uns nicht verzetteln bei diesem riesengroßen Thema, möchte ich so zum Anhalten sozusagen von einem großartigen Buch ausgehen des spanischen Philosophen Fernando Savater, der seinem 16-jährigen Buben seine Erkenntnisse gewidmet hat und auch für ihn geschrieben hat. Und zwar nennt er das Buch »Tu, was du willst«. Mhm. Habe ich auch versucht mit meinen Schülerinnen, war aber dann doch ein wenig zu schwierig, ja? Mhm. Und zu anstrengend für sie. Aber das ist für mich so ein großartiger Ansatz, weil man vielleicht meinen könnte, Freiheit bedeutet, sich treiben zu lassen und alles tun zu können, wonach einem gerade ist. Aber das meint er natürlich nicht, sondern...
Also was meint er? Tu, was du willst.
Ja, er meint, du hast ununterbrochen und permanent die Entscheidungsfreiheit. Mhm. Ja? Du kannst dir nicht aussuchen, du hast nicht die Freiheit, dir auszusuchen, in welchem Land, unter welchen Umständen, in welcher sozialen Bedingung du geboren wirst. Es gibt vieles, was du dir nicht aussuchen kannst, weil das eben der Situation geschuldet ist. Aber du hast immer die Entscheidungsfreiheit, wie du mit den Vorgaben, die es nun mal gibt, umgehst. Und das jetzt gleich so als Überblick über unseren Podcast. Heißt natürlich im Endeffekt dann für ihn, der Weg zur Freiheit ist der Weg zur Selbstverantwortung. Mhm. Ja, und darum spricht er spricht dann auch von der kurzfristigen Freiheit. Also wenn ich jetzt Lust habe, meine leergetrunkene Cola-Dose herumzuschmeißen, ja, dann kann ich das vielleicht tun, aber ich muss natürlich auch wissen, dass es eine kurzfristige Befriedigung, sei es meiner Wut, sei es meiner, was weiß ich, Freude, welche Emotion immer. Aber ich muss natürlich auch wissen, dass das Konsequenzen hat, weil das tut ja dann was, auch mit anderen. Mhm. Genauso wie ich mittelfristige Entscheidungen treffen kann, also wenn mich jetzt
Zum Beispiel, wenn wir zur Schule sagen, die Hausübung freut mich gar nicht, die mache ich nicht. Ja? Mittelfristig werde ich dann vielleicht in diesem Fach ein Problem kriegen und langfristig werde ich vielleicht den Schulabschluss dann halt, wenn ich so tue, nicht machen. Aber ich habe immer die Freiheit meiner Entscheidung und die hat dann die Konsequenzen. Und Entscheidung heißt, es ist eine Entscheidung, wie ich mit den Bedingungen, in denen ich mich befinde, umgehe. Das ist meine Freiheit von jedem. Also da es für junge Menschen geschrieben ist, denke ich auch an junge Menschen. Aber es ist natürlich, er hatte auch seine Ansichten in vielen anderen Büchern für den Menschen und nicht nur für die Jugend geschrieben.
Also das, was du jetzt beschrieben hast, da kann ich persönlich auch total mitgehen. Ich möchte, für mich ist Freiheit auch etwas in die Richtung Selbstverwirklichung, die Möglichkeit, individuell mich zu verwirklichen und letztendlich auch, wie du das beschrieben hast, die Entscheidungsfähigkeit, also dass ich mich entscheiden kann. Und das ist ja auch gesellschaftlich in der Entwicklung so gewesen, deswegen ist gerade der Freiheitsbegriff ja dann in der Aufklärung ganz entscheidend, dass die individuellen Rechte, die auch die Menschenwürde hat auch mit Freiheit zu tun, der Respekt. Aber eben, wir wollen ja nicht zu allgemein werden, aber ich denke, dieses Kernverständnis ist einfach auch ganz wesentlich, weil es die Basis ist, wie viel Freiheit lässt man zu? Und diese Fragestellung, die sehen wir ja gesellschaftlich, weil wir denken, es ist eine Gesellschaft, in der es noch nie so viel Freiheit gegeben wie jetzt. Die Menschen haben so viele Möglichkeiten, die Menschen können so selbstbestimmt sein und trotzdem sind sie in dem System. Aber gleichzeitig merken wir auch die Rebellion, es gibt viel zu wenig Freiheit. Also wenn man die Menschen fragen würde, egal ob in der Schule als auch in der Gesellschaft, denke ich, dass man größtenteils die Antwort kriegen würde, meine Freiheit ist zu sehr eingeschränkt. Und das ist ja, weil so ein Bedürfnis ist, natürlich suggeriert unsere Gesellschaft heute auch dieses Recht auf Freiheit, was ja gut ist. Das ist aus unserem Verständnis ja eine wichtige, entscheidende, positive Entwicklung. Aber, und da gibt es wirklich ein Aber, und über das haben wir auch schon mal gesprochen, und das haben wir in diesem Titel auch mit dem Wort Kontrolle ja auch impliziert, dass natürlich die Frage ist, wie geht sich das aus, das Maximum an individueller Freiheit mit unserer Gesellschaft, mit unseren sozialen Strukturen? Wir haben es damals auch genannt, eben diese Grundregel, meine Freiheit hört dort auf, wo das anderen beginnt, von Rousseau wahrscheinlich geprägt. Dieser Satz und dann auch später von Immanuel Kant auch weiterentwickelt. Also da ist ja gleich die Antwort enthalten, auch der Kontrolle. Und das hast du in allen Bereichen. Und ich denke, das ist halt für mich die Grundantwort. Maximum an Freiheit, aber natürlich, es braucht die Kontrolle, wenn es um den Schutz des anderen geht.
Ja, genau. Darum habe ich ja auch den Savata am Anfang hereingestellt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man vielleicht Savater sagt, weil er Spanier ist. Also Entschuldigung sozusagen. Weil dieser Ansatz einmal sozusagen die Bedingungen, unter denen sich der Mensch findet in seinem Leben, die einmal so nicht a priori in Frage gestellt werden, sondern als Einzelner finde ich mich in einem Regelwerk in dieser Gesellschaft, ja, und habe eben dann die Freiheit, wie ich darauf reagiere. Das heißt, natürlich kann ich auf Regeln reagieren, indem ich Widerstand leiste, indem ich für andere Bedingungen kämpfe, indem ich mich einsetze, dass da etwas geändert wird. Ja, da habe ich diese Freiheit habe ich ja auch, weil ich die Entscheidungsfreiheit habe. Und ich weiß dann natürlich auch, was das bedeutet. Was das bedeutet von wie viel Energie ich da brauche, wie was ich da einsetze, wie ich die Konsequenzen trage. Also der Hauptgedanke und warum ich nicht von Kontrolle ausgehen möchte, sondern von Freiheit, ist die Notwendigkeit, wenn ich frei sein möchte, die Notwendigkeit, selber Entscheidungen zu treffen, wie ich auf die Bedingungen reagiere. Und das fällt mir so oft auf, auch am meisten im Gespräch mit Lehrerinnen und Lehrern, die gerne stundenlang sich über Regelwerke, also über das System aufregen möchten oder sich aufregen. Und das soll sich von außen in irgendeiner Form, soll sich das Regelwerk ändern. Und Sawada gibt praktisch den Ball zurück an die Einzelperson. Und das möchte ich auch in der Pädagogik verankern, ja. Ich entscheide mich, wie ich jetzt mit dem Regelwerk, das es hier gibt, umgehe. Und wenn hier zum Beispiel, in der letzten Schulwoche Noten eingeschrieben werden müssen, dann ist das natürlich schwierig und mit viel lästigen Nachdenken verbunden und so. Aber es ist sozusagen eine Regel, dass das sein muss, damit die Schülerinnen die Zeugnisse bekommen. Jetzt kann ich mich darüber aufregen, aber ich muss auf der anderen Seite natürlich auch wissen, wenn ich es nicht tue, weil mir das so lästig ist, was ist denn dann? Mhm. Ja, und dann werde ich draufkommen, ich stehe da in einer Verantwortung und jetzt kann ich mich natürlich einsetzen, vielleicht, dass da eine gewisse Änderung erfolgt, dass man die Noten halt, ja, dass ich selber nachdenken muss, wie kann ich dem, was mir so lästig ist, begegnen, ja. Wenn ich das jetzt weiterführe, ich kann zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam die Endbewertung aushandeln. Mhm. Ich kann Schülerinnen und Schüler bitten, eine Arbeit zu schreiben, einen Notenantrag zum Beispiel zu schreiben, was sie sich vorstellen. Ich kann in der Direktion bitten, dass ich 2 Stunden freikriege einmal, um das in Ruhe zu machen oder so. Aber ich muss für mich nachdenken und nicht in erster Linie es machen, weil ich sonst geschimpft bekomme, weil ich sonst eine Strafe kriege, weil ich, mich kontrolliert fühle und daher muss ich das tun.
Mhm. Ich meine, das ist natürlich eine spezielle Situation, wenn es um die Notengebung
geht. Nein, das habe ich nur als Beispiel genommen.
Das Beispiel hat natürlich auch das Problem, dass es ja nicht punktuell nur in dem Moment, wo die Note festgelegt und verhandelt wird, sondern es bezieht sich ja auf das ganze Semester.
Ja, man hat eine längerfristige natürlich auch, wie ich jetzt erst gesagt habe, langfristige, mittelfristige
Überlegung. Aber wenn wir beim Unterricht bleiben, dann ist mir in den Sinn gekommen, wie du es jetzt beschrieben hast, es ist der grundsätzliche Ansatz, wie, also jetzt von LehrerInnen ausgedacht und natürlich auch dann bezogen auf die SchülerInnen, wie viel Freiheit gibt es da und wie viel Kontrolle? Und ich würde mal unterstellen, dass Menschen in einer Leitungsposition, egal ob jetzt in der Klasse, in der Schule oder eben in einer Gruppe oder auch im beruflichen Leben, es ist das Wort Kontrolle da immer schon sehr, sehr wichtig. Also so Slogans wie, du darfst die Kontrolle nie aufgeben, weil sonst kommt Anarchie, sonst wird das Ganze unstrukturiert, sonst kommen wir nicht zum Ziel. Nur ich, also die Lehrerin, weiß, wo wir eigentlich hin müssen, auch in der einzelnen Stunde. Nur die Lehrerin weiß ja, was da passiert. Das heißt, Maximum an Kontrolle, und die Freiheit ist dann vielleicht oft etwas kosmetisch, vor allem wenn man pausenlos darüber spricht. Ich gebe euch ja so viel Freiheit und ich gebe euch so viel Freiheit. Und in Wirklichkeit ist es ja nicht, weil es quasi wirklich kosmetisch ist und ein Schein ist.
Ja, ich habe in meinem Kopf natürlich schon gehabt, als ich absichtlich diesen Ansatz, tu, was du willst, es ist deine Verantwortung, hereingebracht habe, weil wir auf der einen Seite, so wie du es geschildert hast, ja scheinbar unglaubliche Freiheiten haben in unserer Gesellschaft und andererseits aber dennoch das Hauptaugenmerk immer darauf richten, wie kann man das Ganze kontrollieren, damit es nicht aus den Fugen gerät und so. Und ich sehe auch gleichzeitig eben den Mangel an Erziehung zur Selbstverantwortung und zur Verantwortung. Weil das ist für mich eine gegenseitige Bedingung. So wie es, man könnte auch Kant zitieren und über einen mündigen Menschen sprechen. Ja, das heißt, der Mensch ist umso freier oder kann sich nur dann frei fühlen, wenn er auch um seine Verantwortung weiß, für sich selbst und für andere. Und da schlittern wir, jetzt rede ich einmal von Schule, du kannst es vielleicht dann auch auf die Gesellschaft übertragen. Wir haben irgendwie Kontrollsysteme aufgebaut. Ja, auch die Note ist ja auch so ein Instrument. Aber es mangelt im Moment ganz stark an der Erziehung zur Selbstverantwortung. Ja, denn eine Note zum Beispiel ist ja kein Schicksalsschlag. Ja, wenn Lehrerinnen und Lehrer oder insgesamt das System mehr transparenter wäre und die Möglichkeit der Eigenverantwortung viel mehr sich ins Bewusstsein führen, dann weiß die und der Lernende zu jeder Zeit, wo er sie steht, wo die Ziele sind, die er erreichen möchte und was es bedeutet, wenn er diese Arbeit zum Beispiel nicht schreibt. Ja, dann könnte man das ja eher wertfrei sozusagen sagen, okay, du weißt, wie viele Punkte diese Arbeit bringt und du weißt, wie viele Punkte du am Ende brauchst und daher weißt du auch, was es bedeutet, wenn du diese Arbeit nicht schreibst. Es liegt an dir. Das fehlt ein wenig und ich sehe auch natürlich, in dem Zusammenhang, wo das eine Kind, das man hat, oder die zwei Kinder, die man hat, sehr, sehr oft betüdelt werden. Ja, das Wort von Helikoptereltern und so wird ja immer mehr, immer moderner. Dass einfach dann Eltern dem Kind die Verantwortung einfach abnehmen. Ja, und sagen, okay, also erlebe ich immer wieder vielfach, ich schreibe dir das. Ja? Ich mache dir das, ich schreibe dir das, weil man nicht aushält, da nehme ich mich als Mutter selber auch in die Pflicht, nicht aushält, dass das Kind da Probleme kriegt.
Ja, und da kommt gleich reflexartig die Reaktion dazu, man gibt ein Maximum an Freiheit und dann der Frust, aber das Kind kann nicht mit der Freiheit umgehen.
Eben, und das ist deshalb
ist es auch wichtig, sich auch mit den durchaus auch philosophischen Büchern, wie jetzt erst den Carl Rogers zitiert habe, wie geht denn die Erziehung zur Freiheit? Und Freiheit heißt nicht, sich treiben lassen. Was mir jetzt gerade ist, ich habe die Freiheit, das zu tun. Ja. Und wenn ich es mich niederlegen möchte, lege ich mich nieder. Und dann habe ich halt keine Hausübung. Oh, die macht mir dann schon die Mama. Oder der Lehrer erwischt mich eh nicht. Oder ich schreibe sie schnell ab in der Früh. Es hat unser Handeln Konsequenzen.
Ja, aber weißt du, da sprichst du ja genau den Punkt an. Und ich glaube, das führt eben gerade zum Missverständnis. Das Missverständnis, was Freiheit ist.
Ja.
Und da, in dem Bezug ist Definition oder eine Klärung tatsächlich wirklich notwendig. Also ich glaube, dass es tatsächlich in unserer Gesellschaft ein ganz großes Missverständnis gibt, was man unter Freiheit und das Recht auf Freiheit auch meint. Und du hast das beschrieben. Ich würde die Bezeichnung nehmen, die Befähigung zur Freiheit, die notwendig ist. Also du hast das auch genannt als auch die Selbstverantwortung, verantwortetes Handeln und so weiter. Und diese Definitionen, die sind einfach total wichtig und dieses Verständnis, und es braucht halt auch ein Lernen. Und wenn du jetzt sagst eben von Kindern, dann tatsächlich auch schon ein Lernen in der Familie, wie ich aufwachse, wo vermittelt wird. Denn warum gibt es dann ein Übermaß an Kontrolle und letztendlich Kontrolle, die auch zu Sanktionen führen kann, zur Bestrafung? Weil eben mit der Freiheit nicht richtig umgegangen wird oder weil ein falsches Verständnis von Freiheit dazu führt, dass sie eben nicht kompatibel ist mit den anderen Menschen eben im Sozialsystem. Also da ist schon dieses Missverständnis in der Gesellschaft, was ist Freiheit? Und wenn du eben sagst, du hast alle Freiheit, nimm dir deine Freiheit, dann hat, das würde ich, kenne das Buch nicht, aber das, denke ich, ist da schon auch der Hintergrund, dass es natürlich in der Verantwortung gedacht ist und die braucht. Weil das ist für sonst wäre es ja wirklich, du hast alle Freiheit, nimm dir alle Freiheit, dann würde das ja tatsächlich Anarchie bedeuten, wo es keine Regeln, wo es keine Rücksichtnahme gibt, sondern einfach nur du alles haben und was du willst.
Naja, ganz so ist es nicht. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt die Anarchie ansprichst, der Freiheitsbegriff in der Anarchie, wenn der so definiert ist, wie ich es zuerst in Anlehnung an Sawater gesagt habe, dann hast du zu jeder Zeit die Entscheidung, sozusagen Freiheit bedeutet die Entscheidung, Ja oder Nein sagen zu können. Aber zur Freiheit gehört auch dazu, dir selber Rechenschaft über deine Entscheidung abzulegen. Also die Form der Freiheit, wie sie manche verstehen, wie du jetzt gesagt hast, ich kann alles tun und ich habe so zu allem die Freiheit, die lagert ja ganz viel an andere aus. Ja, weil wenn ich irgendwas tue, was sozusagen, das, ich habe es zuerst mich treiben lassen genannt, wenn ich tue, wonach mir gerade ist, dann inkludiert das, dass andere damit fertig werden müssen. Mhm. Dass andere dann für mich das richten oder reparieren oder
irgendjemand wird schon richten.
Genau, und dann haben wir natürlich gleich, da kommt dann dahinter als Konsequenz die Kontrolle.
Mhm. Ja, weil das halt dann nicht geht. Genau. Weil es funktioniert einfach nicht in der Gesellschaft, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Ja. Und wenn du in dem Sinn lebst, irgendjemand wird schon richten und letztendlich meint man, der Staat wird schon richten.
Irgendwer.
Nur wer ist dann der Staat? Der Staat kann nicht hinter dir herlaufen und alles richten. Ja. Das heißt, dann gibt es halt die Prävention und das ist die Kontrolle davor, vielleicht die Regeln und die Kontrolle der Regeln und dann, wie gesagt, letztendlich auch die Sanktionen.
Genau. Mich triggert ja dieses Thema schon sehr, weil ich auch als Lehrerin mich immer gewehrt habe gegen diese Vorherrschaft der Kontrollsysteme. Ja? Und wenn jetzt immer diskutiert wird, was tun wir denn, nehmen wir jetzt irgendein Beispiel, was tun wir in der Schule mit den Handys?
Mhm.
Wenn ich ein Handy besitze und das Handy in der Schule habe, dann möchte ich jetzt als erwachsener Mensch, möchte ich, dass man sich überlegt, wie kann man die Kinder in die Verantwortung nehmen, was dieses Handy betrifft. Ja? Weil wenn ich jetzt, als wenn eine Schülerin oder ein Schüler, das ist eh klar, laut telefonieren würde während der Stunde, dann hat das Konsequenzen für die anderen. Ja? Wenn er spielt während des Unterrichts, schaut das schon wieder ein bisschen anders aus, aber auch ein Kontrollsystem, dass ich den erwische und ihm dann das Handy wegnehme. Oder mein Unterricht lässt gar keinen Platz für die Spielerei, weil das Kind ja oder der Jugendliche beschäftigt ist mit etwas. Ja, das wäre eine Konsequenz auch für einen anderen Unterricht, wenn die Kinder permanent beschäftigt sind, weil sie Fragen beantworten müssen oder Fragen formulieren müssen, weil sie über etwas nachdenken müssen und ihren Gedanken dann aufschreiben, weil sie sich entscheiden müssen, für welches Thema sie sich vornehmen, dann kann der eh nicht Handy spielen. Ja?
Mhm. In dem Fall beim Handyspielen ist ja dann ein Schaden für sich selber.
Ja, aber das ist ja auch eine Konsequenz.
Ja, natürlich.
Und wie viel, das frage ich dich. Also, lieber Benedikt, ich habe die erschütternde Erfahrung gemacht und immer auch, dass die Kinder aufschreiben lassen, wie viel von dem, was du können musst am Ende, egal von welchem Fach, wie viel kriegst du damit im Unterricht mit?
Mhm.
Und es ist erschütternd, weil die Bilanz ist, dass das eigentliche Lernen, wie man das Ziel dann erreicht am Schluss, zu Hause passieren muss, weil man in der Schule nichts mitkriegt. Jetzt stell dir das vor, es sitzt jeder sagen wir 25 Stunden pro Woche, sitzen unsere Kinder, das Wertvollste, was wir haben in unserer Gesellschaft, sitzen in der Schule und lassen einen Unterricht meistens außen an sich abperlen, machen dann zu Hause die entsprechende Aufgabe und lernen zu Hause, was sie tun müssen, damit sie dann die Lernkontrolle bestehen. Und deswegen sage ich das auch mit so einem inneren Impetus, weil das so mein 40 Jahre mein Bemühen war, einen Unterricht so zu gestalten, dass die einzelne und der einzelne Schüler in die Selbstverantwortung geführt wird, ja, hingestoßen wird, ja, weil ich kann das, was man da lernen muss, Ja, ich muss es zum Beispiel, was uns ein bestimmtes Drama sagt über unsere Zeit oder so, ich weiß es. Ja, die Frage ist, wie kann auch der Jugendliche zu diesen Erkenntnissen geführt werden in Selbstverantwortung?
Ich finde das Beispiel mit dem Handy in der Klasse, in der Schule, sehr spannend.
Ja.
Es ist natürlich klar, wir brauchen ja die Ordnung, wir brauchen einen geordneten Unterricht und es ist auch viel einfacher, diese Regel und im viel in der Praxis ist ja dann meistens auch so umgesetzt, ein Handyverbot. Kein ja? Unterricht im Handy und das Handy muss weg und so weiter. Und das schützt ja, das ist dann schon die Kontrolle, das lässt sich dann auch einfacher sanktionieren. Und wie du darüber gesprochen hast, habe ich mir gedacht, okay, wo passiert da der Lernprozess?
Genau.
Weil dieses, ich unterstelle einmal und bedingt wird es natürlich vielleicht auch stimmen, dass ein junger Mensch da noch nicht so selbstverantwortet ist, weil er gerade auch in diesem Lernprozess, den muss ich ihm ja oder ihr auch zugestehen, ist. Aber wenn ich jetzt, natürlich ist es einfacher, wir brauchen ja Ruhe, wir brauchen fokussierten Unterricht, also Handyverbot. Aber das bringt mit sich, dass der Lernprozess gar nicht stattfinden kann und gar nicht die Möglichkeit passiert, das zu thematisieren, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn es vielleicht in Ansätzen nicht sofort funktionieren wird. Aber wenn ich natürlich konfrontiert bin damit und wirklich das Lernen, okay, wie gehen wir mit dem Handy in der Tasche um im Unterricht? Und was bedeutet dann selbstverantwortlich, dass du dann tatsächlich auch das verstehst und das lernst? Also ich rede da gerade so herum, aber was ich eben meine, ist tatsächlich dann konkret das zu lernen. Jeder Schüler, jede Schülerin, das zu lernen. Das Einfachste ist das Verbot in dem Zusammenhang, weil das erübrigt das Lernen.
Und was erspart man sich alles mit dem Verbot? Man erspart sich jetzt als Lehrerin, dass man Transparenz schaffen muss, dass die Schülerinnen zu jeder Zeit wissen, was geschieht jetzt da im Unterricht, was brauche ich dann am Ende, was lerne ich hier? Ja, ich erspare mir
die Diskussion darüber, die Auseinandersetzung.
Ich erspare mir Methoden, die die Schülerinnen hineinzwingen in den Dialog mit dem Lernstoff, um den es geht. Ja, weil da rede ich jetzt von den passenden Methoden, weil wenn ich draußen stehe und ich rezitiere, dann kann ich sie ja nur zwingen durch Bestrafen, durch schlechte Punkte, durch was weiß ich, was sich da jeder einfallen lässt. Aber hineinzwingen meine ich, dass er aktiviert wird, weil er muss jetzt eine Liste machen mit 5 Punkten, die ihm aufgefallen ist nach der Lektüre dieses Sachtextes. Also muss er aktiv werden, der hat überhaupt keine Zeit, ins Handy zu schauen, außer er sucht sich in ChatGPT heraus. Aber das ist ein anderes Thema.
Naja, das ist dann wieder der Einsatz von dem.
Den darf man jetzt einmal weglassen.
Und provokativ gesagt, vielleicht ist dein Unterricht dann so schlecht, wenn die sich ablenken mit dem Handy und eben nicht auf die
Natürlich, Aufbau. Aber auf das will ich schon hinaus. Ja.
Und ein anderer Aspekt ist auch noch, und der hat auch einiges an Konfliktpotenzial, das Handyverbot, der gilt ja für die SchülerInnen, aber nicht für die LehrerInnen. Und es gibt dann genügend LehrerInnen, die dann halt das Verbot sanktionieren selbst, aber das Handy dann trotzdem verwenden. Und das Schlimmste ist ja das, man beschäftigt die SchülerInnen eben mit diesen 5 Aufgaben, die du sagst.
Und checkt selber die E-Mails.
Ja.
Das ist natürlich wieder ein eigenes Thema sozusagen, das jetzt nur in Klammer setze. Wie energetisch muss ich anwesend sein, zum Beispiel bei einer Gruppenarbeit? Das ist ein anderes Thema. Aber ich wollte noch zurückgehen zum Beispiel zur Erziehung von Anfang an. Ja? Ich sehe das ja immer vorgeführt bei meinen Enkelkindern, wenn sie auch noch ganz klein sind. Ja, das Kind, das nicht bestraft wird, ich rede jetzt von Eltern, die nicht ihre Kinder schlagen oder strafen, nimmt den Teller mit Essen, ja, und schaut die Mama an, lacht und schüttet es auf den Boden, sagen wir. Ja, kommt öfter vor.
Und hoffentlich nicht.
Ja, es kommt schon öfter vor. Oder zerbricht ein Glas oder so. Und lacht dann, weil ein Kind
fürchtet sich einfach nicht vor Bestrafung, bevor es nicht auch tatsächlich bestraft wurde. Und jetzt ist eben die Frage, wie kriege ich schon dieses kleine Wesen mit 2 Jahren dazu, dass es erkennt, meine Freiheit, zum Beispiel das Essen auf den Boden zu schmeißen, das ist sehr üblich, also das,
du hast es jetzt gerade präzisiert, wie du dann von 2-Jährigen gesprochen hast.
Ja, ich habe von verstanden. Babys.
Aha, ja. Das war mir nicht
ganz schlüssig. Ja, und da fängt es schon an. Ja, da fängt schon an die Frage, was tun wir jetzt?
Da ist ja der Anfang auch zu lernen, ja. Was ist möglich, ist meine Freiheit, und auch da beginnt gerade das Lernen mit den Grenzen und auch mit der Selbstverantwortung und genau das, was du auch vorher gesagt hast, auch dann mit dem daraus resultierenden Konsequenzen.
Weil die liebende Mutter, so wie ich es jetzt oft erlebe, sagt, ups, eilt um einen neuen Teller, gibt ein neues Essen drauf. Ja, das ist natürlich schon zu
passiert.
Das ist schon zu hinterfragen, weil eigentlich müsste man dann schon sagen, ja, was tun wir denn jetzt? Jetzt ist das Essen am Boden. Wir sollen das jetzt essen oder einen Hund haben wir auch nicht. Wie soll das jetzt gehen? Ja, und das Kind wird dann lernen, das muss man da irgendwie aufheben, weil sonst haben wir bald den ganzen Boden voll Schmutz. Also wer macht denn den Schmutz weg? Und also
das ist natürlich dann das kindgerechte Lernen, das zu vermitteln.
Genau. Und nicht entweder, was hat man früher gemacht? Man hat halt gearbeitet mit Ohrfeige oder
Bestrafung, ja.
Bestrafung in irgendeiner Form. Und was jetzt häufig vorkommt, nicht nur im Elternhaus, auch in der Schule, man tut so, als wäre nichts gewesen und gibt halt ein neues Essen oder... Wenn ich meinen Enkelsohn reden höre mit 18, der sagt, weißt du, das ist ja alles wurscht, weil sie trauen sich eh nicht. Sie trauen sich eh nicht. Glaubst du, der gibt mir nicht genügend, da hat er ja viel zu viel Arbeit, sagt der 18-Jährige. Ich brauche keine Hausübungen zu machen, weil sie ist ihm eh wurscht. Also das ist natürlich auch ein hoffentlich seltenes Beispiel, aber gar so selten ist es nicht, weil auch Lehrerinnen und Lehrer oft die Mühe scheuen, die Selbstverantwortung einzufordern. Und ich weiß das auch von mir selbst.
Aber weißt du, Selbstverantwortung einfordern ist alles gut und schön, aber es muss irgendwann auch einmal vermittelt und gelernt werden. Und ich tue mich schwer damit, wenn man pausenlos Selbstverantwortung einfordert, was ich auch tue, aber es ist nett, es ist ein sehr optimistischer Ansatz, vor allem wenn man ausblendet, dass es nicht gelernt und nicht vermittelt wird.
Ja, genau, das ist natürlich ein Drama. Natürlich ist das ein Drama.
Und wenn du jetzt beschreibst ein 2-jähriges Kind und selbst da passiert es dann schon, man tut so, wie wenn nichts gewesen ist, weil man vielleicht auch gar nicht die Fähigkeit ist, einen 2-Jährigen mit seiner Begrenztheit und auch noch gar nicht mit der Erfahrung und dem Reflexionsvermögen. Und das ist ja, das muss man ganz anders einstufen, aber wenn ich nicht darin im Verständnis und Erfahrung und geübt bin, damit umzugehen, wie ich dann für kindgerecht. Und das ist ja immer unterrichten oder lernen oder erziehen, hat immer natürlich auch was mit altersgerecht zu tun. Wenn ich das nicht schaffe, dann passiert der Prozess nicht. Und das Beispiel, wenn du beschreibst, man tut dann so, wie wenn nichts gewesen ist, hat genauso die Wirkung wie von dem Bestrafen. Also ein Bestrafen ist halt eine Konditionierung, das will ich nicht, das ist falsch und dann kriegst du eine auf den Deckel. Aber es ist nicht das Lernen von Selbstverantwortung, was mein Handeln für eine Wirkung auf andere oder auf meine Umgebung hat, das ist nicht passiert.
Aber das ist nicht passiert und das Drama dahinter, das höre ich jetzt heraus bei dem, was du gesagt hast, dass es auch in der Gesellschaft gar nicht verankert ist. Ja? Wenn meine alte Mutter den Gurt, den sie anlegen muss, schnell herhält, wenn der Polizist herschaut,
ja, dann ist es ihr nicht bewusst, was für eine Konsequenz es hat, wenn sie nicht angegurtet ist im Auto, sondern sie macht es halt, weil es angeschafft ist. Und so erzeugen wir in der Gesellschaft diese Millionen Opportunisten, die halt, es ist halt angeschafft, es ist halt Gesetz. Ja? Also das heißt für mich, und ich stelle das einfach in diesem Podcast, stelle ich diese Gedanken von mir zur Verfügung, weil ich weiß, sie sind nicht mehrheitsfähig, aber es geht um Schulung der Selbstverantwortung. Und zum Beispiel meine kleine Enkeltochter, die 2,5 ist.
Die das Essen schon auf den Boden geworfen
hat? Die hat das Essen auf den Boden geworfen und inzwischen wissen die Eltern nicht, ob sie es nicht deswegen auf den Boden wirft, weil sie so gerne den Staubsauger nimmt, weil die schmeißt was runter und dann will sie sofort aus dem Kindersitz raus und läuft in das Eck, wo der Staubsauger steht und möchte das wegsaugen. Also die lernen schon, dass man für das zuständig ist, was man tut. Sozusagen wie ich von in Savata zitiert habe, ich habe die Freiheit, ja oder nein zu sagen, ich habe die Freiheit, mich zu entscheiden, erfülle ich die Bedingung, erfülle ich sie nicht und was heißt das dann?
Aber das Beispiel mit dem Staubsauger ist dann auch interessant, weil es ja wieder einfach nur eine Lösungskategorie ist und begrenzt ist. Weil da ist halt der Lerneffekt, okay, du wirfst etwas hinunter und irgendjemand muss aufräumen. Okay, der Staubsauger ist ein Hilfsmittel, ja, das zu beseitigen, aber es ist halt nicht weitergedacht. Weil der Lerneffekt, dass man ein Nahrungsmittel nicht wegwirft, ja, das wäre dann der nächste Schritt. Aber ich sage nur, da geht's ja auch um das Vermitteln und um die Erweiterung. Sicher. Und das ist ja auch ein Lernprozess, weil die Selbstverantwortung, und das meine ich ja auch mit dem Altersgerechten, braucht natürlich dann die Fortführung in der Stufe. Also den 2-Jährigen oder 2,5-Jährigen kann ich keinen Vortrag halten über Lebensmittelverschwendung. Nein, und was das für Auswirkungen hat. Das ist nicht der Punkt, sondern, aber das kann ich dann schon mit 5 oder mit 6 kann ich dann schon vermitteln, was das für eine Auswirkung hat, wenn wir jetzt alles einkaufen und dann verdirbt es oder wir können es gar nicht essen oder wir kochen aus Freude jetzt quasi für 20 Leute, sind aber nur zu dritt. Dass das Auswirkungen hat, das sind dann schon die Lernprozesse.
Nur ich denke halt, dass das Erklären und das Sagen, das sehe ich auch bei allen Kindern, die sich den Mund franzig reden und du musst das schon verstehen und so, dass, und in der Schule auch, das müsst ihr verstehen und das gehört so und das tut man nicht und man läuft nicht einfach durch die Klasse und man schreit nicht einfach heraus, tatütata. Man muss es erfahren, und man muss es erleben. Und wenn halt das Lebensmittel, wenn ich wieder zurückgehe, hinuntergeworfen ist und jetzt haben wir keine Erdbeeren mehr. Und wir haben, und das Kind weint und weint und das musst du als Mutter und Vater, das sehe ich, wie schwer das ist, dann auch aushalten, dass es jetzt keine Erdbeeren mehr gibt. Und wir können auch nicht neue kaufen, weil wir jetzt das Geld nicht haben. Zum Beispiel, ja, wir müssen uns aufpassen auf die Erdbeeren, weil die, noch dazu ist es von mir aus Oktober, und da wachsen sie nicht mehr. Können wir auch nicht im Garten gehen und Erdbeeren. Ja. Weißt du, so, ich habe das jetzt ein bisschen ausgeführt, weil das so eine wichtige Grundlage ist, dass Kinder, was in ihrem Horizont möglich ist, ja, schon erkennen.
Und das sind alles Lernerfahrungen, kleine Teile, die das gesamte Große dann ergeben und die Erfahrung ausmachen. Aber zurück zu unserer Frage, braucht Freiheit Kontrolle? Und es klingt schon heraus, dass wir beantworten und sagen, ja, Freiheit braucht Kontrolle. Und von dem, was wir jetzt da versucht haben zu erörtern, ist auch für mich deutlich geworden, Es braucht auch deswegen Kontrolle, weil es an der Selbstverantwortung und am richtigen Ausüben der Freiheit und dem richtigen Verständnis, also tu, was du willst, einfach missverstanden wird, und deswegen braucht es auch die Kontrolle. Und das ist halt ein Hilfsmodell. Und unsere Gesellschaft, unser Staat ist ja auch so gestrickt, dass er natürlich kalkuliert, ja, wir können leider nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch, dem wir Freiheit zugestehen, und er darf halt die Freiheit auch sich in der Freiheit verwirklichen, aber gleichzeitig wissen wir um die Realität, dass der Umgang mit der Freiheit und der Selbstverantwortung schwierig ist, nicht funktioniert. Deswegen haben wir die Regeln, deswegen haben wir die Kontrollen, deswegen geben wir vor. Und dann kann man sich entscheiden, wie wir in der Gesellschaft, wie wir ticken, ob wir diese Regeln als Orientierung nehmen, weil das Zusammenleben dadurch notwendig ist und weil es mir bewusst macht, wie meine Freiheit aussieht, oder also, dass ich das Verständnis, dass Regeln da sind, die wirklich Regeln im positiven Sinn, oder dass ich sage, die Regeln sind einfach dazu da, um sie zu umgehen, und solange ich eben da nicht anstoße, ist alles erlaubt. Also der Slogan dann, es ist alles erlaubt, was gerade nicht verboten ist.
Ich möchte zu diesem Thema sagen, dass es mir zum Beispiel als Staatsbürgerin, als Frau, als Lehrerin schon einmal reichen würde, wenn es uns bewusst wird als Gesellschaft, dass Kontrolle eine Notlösung ist. Mhm. Da wäre ich schon zufrieden, weil wenn ich sage, gut, Kontrolle, ich gehe wieder, Schuster, bleib bei deinem Leisten, zurück zur Schule. Wenn ich weiß, Kontrolle ist eine Notlösung, dann suche ich automatisch nach vielen Gelegenheiten, wo ich zur Selbstverantwortung erziehen kann. Ich habe zum Beispiel das Wort Hausübung abgeschafft, weil ich nicht möchte, dass Schülerinnen und Schüler einfach etwas hinschreiben, um dann bei der Hausübungskontrolle mir irgendwas vorlegen zu können. Also das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Sondern es gibt von mir ein Angebot an Aufgaben, die helfen, dass du am Ende das, was du wissen musst, was du können musst, dann auch kannst. Ja, das weiß die Schülerin auch, was dann da, wo sie das hinschreiben muss, was sie kann. Das ist ja auch eine Form von Kontrolle, aber sozusagen ich muss ja einen Lernbeweis muss ich ja haben, sonst kann ich ja den Bedingungen der Note nicht gerecht werden. Aber in diesem Notlösungskonzept, ja, schaue ich, dass ich immer wieder herauskomme. Und sie müssen nicht für mich was schreiben, sondern das Ziel ist, von mir aus im Deutschunterricht, ich kann am Ende des ersten Semesters eine gute Geschichte schreiben, die andere auch interessiert, weil sie einen roten Faden hat. Das haben wir also, das wissen wir, was wir da alles brauchen, damit eine Geschichte gut wird. Und dann gibt es halt von mir das Angebot, eure Versuche im Vorfeld schaue ich gerne an, aber es ist keine Pflicht. Deine Pflicht ist, dass du am Ende eine gute Geschichte schreiben kannst. Weißt du, und das ist so ein Versuch, wie ich aus diesem unsäglichen Arbeiten für die Lehrerin und gar nicht wissen, was ich da mache. Im Notfall schreibt mir die Mama die Hausübung, weil ich keine Zeit habe.
so als Schülerin. Mhm. Ja. Aber ich muss der Lehrerin das vorlegen, dass sie ihr Hackerl drunter macht. Sie liest eh vielleicht gar nicht meine Aufgabe. Aber es gibt die Kontrolle, ob ich sie gemacht habe. Und das ist mir auch ein bisschen hirnrissig vorgekommen. Darum habe ich das geändert. Oder die Verbesserung einer Schularbeit, das habe ich halt auch abgeschafft. Und habe 5 Reflexionsfragen zum Beispiel gegeben. Was hast du da jetzt gemacht? Wo siehst du die Ursache für die Benotung, so wie sie ist? Schreib auf, wie du dich vorbereitet hast. Schreib auf, worüber du enttäuscht bist. Schreib auf, wie du dir deine Fehler einordnest. Wo kommen die her? Ja, und so. 3 davon vielleicht freiwillig, damit nicht die Anforderung zu groß ist, aber einfach von diesem sinnlosen Kontrollmechanismus, wo man das Hauptaugenmerk als Schülerin, auch als Staatsbürgerin, darauf richtet, wie kann ich es umgehen? Mhm. Ja? Dasselbe haben wir mit jetzt im Erwachsenenleben, das haben wir mit Steuern, das haben wir mit dem Verkehr, das haben wir mit dem Umweltschutz, das haben wir mit allem. Was kann ich tun? Die muss natürlich bei den kleinen Kindern beginnen, das macht es für den Staat ein bisschen schwierig. Was kann ich tun, dass die Menschen nicht dafür leben, dass sie den Kontrollen auskommen?
Ja, und da ist halt schon eine Lösung in dem Verstehen, wo ist die Sinnhaftigkeit.
Genau.
Und dann, es gibt wahrscheinlich Phasen, und oder man hat es in der Pädagogik, glaube ich, oft so gedacht, okay, das Kind ist zu jung, das versteht es noch nicht, also dann ist einfach einmal jetzt einfach nur ein Verbot oder ein Gebot, so hat das zu geschehen. Aber wir sind in der Entwicklung ja hoffentlich schon jetzt weitergekommen, dass es dann altersgerecht vermittelt wird. Ich habe noch ein anderes Bild und das ist vielleicht auf den ersten Blick jetzt weniger auf dem Hinblick auf Freiheit zu sehen, aber im Hinblick auf Verständnis, weil es mehr nach Kontrolle klingt. Bist du schon mal bei Rot über die Straße gegangen?
Ja, leider.
Ja,
nicht,
leider.
Wenn ein Kind dabei ist.
Ja, ja, genau. Aber ich habe gerade das Bild vor mir, du hast es sicher auch schon gesehen, wenn Volksschulkinder oder sogar Kindergartenkinder lernen, über die Straße zu gehen. Das sind ja im Straßenverkehr, gerade natürlich in der Stadt, wesentliche Regeln, dem Kleinkind, und das beginnt ja auch sehr früh, wenn es laufen kann, da natürlich auch Grenze, Konsequenzen aufzuzeigen. Und es ist halt einfach eine einfache Regel, wenn ich bei einem Zebrastreifen, bei einem Fußgänger, bei einem Gehwegübergang eine Ampel habe, die rot ist, dass ich nicht bei Rot über den Zebrastreifen gehe. Und das, mit dem werden wir konditioniert, das lernen wir also ganz, ganz früh schon, weil es schützt, weil es eine Vorgabe ist.
Ja, so schützen wir die Kinder.
Und hier wissen wir, dass es nichts mit Freiheit zu tun hat, weil die Freiheit in dem Sinn, dann trotzdem drüber zu laufen, hätte Konsequenzen. Oder würde auch dem Kind schaden, würde es gefährden.
Das sind die Kontrollmechanismen, die wir dann haben. Ne? Die Frage ist, ich habe ja nur die These in den Raum gestellt, jetzt selbst hier könnte man ja sagen, man kann die Menschen einfach die Straße willkürlich überqueren lassen. Aber das hat sich halt herausgestellt, dass wir da zu viele Unfälle haben.
Ja, das ist klar. Also es hat in dem System einfach, das ist gar nicht so sehr mein Punkt. Also das ist ja klar, dass es im Gesamten geregelt werden muss, damit einfach, sonst kann der Autoverkehr, muss sich auskennen. Ja. Aber was ich meine ist, ich kann jetzt an der Ampel stehen und mich einfach ärgern, weil ich konditioniert bin, dass die Ampel rot ist und ich muss warten. Oder ich kann auch zusätzlich gelernt haben zu dieser Vorgabe, es zu verstehen, warum das so ist, warum es einen Sinn macht. nämlich dass es sowohl mich persönlich schützt, als auch die anderen. Es schützt ja auch den Autofahrer, wenn nicht beim Zebrastreifen oder wo eine Ampel ist, x-beliebig, da dann die Leute darüber gehen. Also es ist ja eine Klärung der Freiheit, und in dem Moment ist diese Freiheit begrenzt zum Nutzen auch von sich selber, aber auch das Gemeinsame.
Ja.
Aber es geht um die Einstellung. Und ich kann natürlich jetzt mich so verhalten, ich komme zu einer roten Ampel, schaue rechts und links, es ist weit und breit eh niemand dabei, der mich beobachtet oder vielleicht ein Polizist, der kontrolliert. Und dann laufe ich drüber. Oder ich habe in mir diese Selbstverantwortung. Ich halte das ein, weil es einen Sinn macht.
Ja, du erinnerst mich an eine permanente Auseinandersetzung mit meinem lieben Mann, zu dem ich immer wieder sage, die Gesetze sind für den Menschen da und nicht die Menschen für die Gesetze, weil ich natürlich dazu neige, wenn ich nicht einsehe, dass ich hier nicht parken darf, weil alles frei ist und niemand da steht. Mhm. Aber es ist ein Schild verboten da. Mhm. Da haben wir dann immer die Debatte. Ja? Ich zahle auch mehr Strafen als mein Mann, weil ich einfach
die Regeln nicht einhalte.
Eine bin, die oft sich über Regeln hinwegsetzt. Mhm. Und das kann man jetzt arrogant nennen und wie immer.
Wenn du dir das leisten kannst, ist alles gut.
Na aber drum ja auch ist mir das Thema so wichtig mit der Kontrolle. In der Pädagogik heißt das Spannungsfeld Autonomieförderung versus Kontrolle. Ja, also das ist schon klar in der Erziehung, dass das ein Spannungsfeld ist und dass natürlich das Erstellen von Regeln und von einem Regelwerk oder im Staat dann auch von Gesetzen schon etwas ist, was wir uns im besten Fall gemeinsam vereinbaren.
Mhm.
Ja, es ist natürlich auch ein zutiefst demokratischer Prozess auch, ja, um zu erreichen, dass die Regeln auch erfasst werden als Regeln, die wir in dieser Gemeinschaft, in der wir leben, uns selber gegeben haben. Die hat uns nicht irgendein Schicksal, irgendein Gott, irgendein Böser gegeben, sondern die haben wir uns gemeinsam gegeben. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, gerade in der Diskussion mit jungen Menschen, immer wieder Regeln auch zum Thema zu machen.
Mhm.
Warum hältst du dich daran? Was hindert dich daran, dich daran zu halten? Was stört dich? Oder wovor, was weiß ich, hast du Angst? Oder was ist die Konsequenz? Also das Bewusstsein zu schaffen, dass Regeln ein wichtiger Teil der Freiheit sind. Also sozusagen, je mehr Freiheit ich als Lernender in einer Institution wie Schule habe, je mehr Freiheit ich habe, umso klarer müssen mir die Rahmenbedingungen sein, die Konsequenzen, die mein Handeln hat, also umso deutlicher muss ich es einsehen, umso klarer muss ich verstehen können, wo dann auch die automatischen Grenzen meiner Freiheit sind. Und das fängt bei der Arbeit in der Schule an und geht weiter über mein Sein als Staatsbürgerin im Verkehr, im öffentlichen Verkehr, als in der Wirtschaft, als Steuerzahlerin und so weiter. Ja.
Aber da kommen wir ja zu der Frage, wer stellt die Regeln auf, wie werden die Regeln gemacht und mit welchem Hintergrund, auf Basis von welchen Werten werden Regeln dann auch gemacht? Wem folgen sie? Und das macht einen Unterschied. Und wenn Regeln aus dem Kollektiv, aus der Gemeinschaft, natürlich ist es nicht die Realität so, dass wir jetzt jede einzelne Regel mitbestimmen können. Ja? Das wird vielleicht suggeriert, weil das hast du mit jungen Leuten oder nicht nur mit jungen Leuten sofort auch in der Diskussion. Ja, aber mich hat ja niemand gefragt, diese Regel zu machen. Und ich habe ja da auch nicht einmal mitbestimmt. Und wir sind das Volk, wir haben ja das gar nicht entschieden. Also auch da braucht es natürlich das Verständnis, dass wir in der Demokratie, im demokratischen Verständnis, dann auch eine Wertebasierung haben, die viele Aspekte berücksichtigt.
Man muss verstehen können.
Und das Regeln, ganz richtig. Ich meine, natürlich können wir nicht jede Regel in unserem jeden Augenblick des Tuns verstehen, aber das ist schon ein entscheidender Faktor. Und wir kennen ja das Beispiel, wenn dann Systeme so in sich eine Richtung entwickeln, wo einfach die Balance nicht stimmt.
Genau.
Wo einige wenige Macht ergreifen, die Kontrolle missbrauchen, wo eben dann die Werte nicht berücksichtigt sind, wo dann die einzelne Freiheit nicht mehr hochgehalten wird, sondern eben Freiheit eingeschränkt wird, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, und die Kontrolle nicht mehr dem Kollektiv, dem Gemeinsamen geschuldet ist, sondern meinem Machtanspruch als Kontrolle über die anderen.
Genau. Wo nur mehr noch die innersten Gedanken frei sind, wie das Freiheitslied aus dem 19. Jahrhundert sind. Ja?
Und du merkst es aber im gesellschaftlichen Diskurs.
Direkt.
Das ist einfach die Pandemie hat es natürlich in fantastischer Weise gezeigt. Ich meine, mittlerweile 5 Jahre, die uns dieses Thema beschäftigt.
Ja, und es ist noch immer nicht fertig,
aber da,
wenn die Menschen nicht einsehen.
Ja, aber da ist es grundsätzlich sichtbar geworden.
Ja.
Wahrscheinlich auch nicht mit Unrecht, mit allen Aspekten. Es wird meine Freiheit eingeschränkt. Es wird über mich bestimmt.
Genau.
Und dann kommt auch die Verschwörungstheorie dahinter. Warum wird meine Freiheit eingeschränkt? Es wird sofort unterstellt, es gibt dann die Stimmen, ja, der Staat möchte ja nur Kontrolle und Macht auf mich ausüben.
Der Deep State erst recht.
Natürlich, ja. Und dann fehlt, weil verloren gegangen ist, der Sinn dieser Regeln. Gut, manche Regeln haben halt dem auch nicht standgehalten. Dann letztendlich haben sich verdächtig gemacht. Aber ich sehe schon eine grundsätzliche Tendenz, und das ist ja das Absurde in der Entwicklung, weil Rechtspopulismus dann ja eine Verkürzung macht. Diese politischen Strömungen suggerieren ja nur ein hohes Maß an Freiheit für dich.
Das ist
sie
ja das
fangen
Orge.
Dich damit, sie reden dich ein. Ich bin die Stimme des kleinen Mannes, der kleinen Frau.
Genau.
Ich vertrete dich und ich kämpfe gegen das Establishment, aber weitergedacht, inwieweit ist dann dieses ideologische Handeln, da wird es dann wirklich der Freiheit, unserer Freiheit gerecht.
Weil meistens lauert ja dahinter eine wesentlich größere Einschränkung, vor allem vielleicht jetzt speziell nicht für mich, aber für Menschen, die dann nicht regelkonform sind, die müssen das dann bitter büßen. Ja, ich sehe das auch wieder eine Herausforderung von klein auf. Kinder erkennen sehr schnell, finde ich, sehr schnell und sehr rasch, wann es einen Regelbedarf gibt.
Mhm.
Und es ist... Das ist auch etwas, wenn ich das Glück habe, in einem Elternhaus aufgewachsen zu sein, wo ich in meiner Autonomie gefördert wurde, ja, wo meine Selbstverantwortung gefördert wurde, dann darf ich auch lernen, wie wichtig Regeln sind. Ja, wenn ich mich zum Beispiel ungerecht behandelt fühle, und ich glaube, dass mein Bruder viel weniger im Haushalt arbeiten, mithelfen muss als ich, dann ruft das Kind, machen wir uns jetzt eine Regel aus. Mhm. Ja, und dann wird einfach tatsächlich die Regel ausgemacht, die man dann auch kontrollieren kann, ja, an diesen 3 Tagen räumt die Schwester den Geschirrspüler an.
Vor der Kontrolle, würde ich sagen, ist noch die Orientierung. Man orientiert sich an der Regel.
Ja, und das ist eben jetzt ausgemacht. Und ich sehe das ganz oft, wenn dann ein Kind sagt, Mama, die Regel ist aber anders. Also Kinder lieben auch Regeln, weil sie spüren, sie ordnen irgendwie das Zusammenleben. Ja. Also ich bin nicht für Regellosigkeit.
Es gibt die Orientierung.
Ja, und es ist das Um und Auf unserer Debatte, finde ich, ist das Bewusstsein darüber, über die Sinnhaftigkeit von Regeln. Daran liegt ganz viel in der Schule als Ursache für Verweigerung, für Minderleistung, für Lernen, für die Note. Teaching for the Test ist ja weltweit ein Thema in der Pädagogik. Wenn die Erziehung nicht in die Richtung geht, dass Kinder und Jugendliche zu jeder Zeit wissen, was sie tun und warum sie es tun.
Ja, und der Sinnhaftigkeit von Regeln.
Darum halten sie auch Regeln aus.
Ja, weil das Argument, das man dann hört, weil das halt einfach die Regel ist, ist noch nicht das Argument.
So ist. Und da würde ich mir höchste Zeit etwas wünschen, auch mehr davon wünschen in unserer Gesellschaft, schon in den Familien, in den Schulen und im öffentlichen Leben, genau um das, was du zuerst geschildert hast, zu sehen und dem vorzubeugen. Mhm. Ja, dass man die Menschen daran glauben lässt, dass sie geknechtet und unterdrückt werden, dass ihnen Hüte aufgesetzt werden, die ihnen nicht passen. Die Erfahrung muss ein Mensch ja von Geburt an gemacht haben, sonst fällt er ja auf das nicht herein, weil er ja weiß, was alles für Konsequenz hat und was immer dahinter steht. Aber wenn die Menschen auf das hereinfallen und dann Rechtspopulisten oder Rechtsextreme, sagen wir, Rechtsextreme wählen, weil sie glauben, dass alle ihnen schaden wollen, weil sie ihnen allen was anschauen. Alle unterdrücken dich und machen dich zu einem, was weiß ich, Sklaven ihrer Ideen. Wenn ich das glauben kann, dann habe ich einfach das mitgekriegt von Geburt an, dass es so ist. Und deswegen mache ich mich so stark dafür und habe auch den Sabbat da hereingenommen, für das Tu, was du willst, im Sinn von, du hast immer die Entscheidung, Ja oder Nein zu sagen, musst wissen, was das dann auslöst, was das für Konsequenzen hat, und zwar kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und dann wirst du nicht nur ein gebildeter Mensch, du wirst ein demokratisch denkender Mensch, du wirst ein mündiger Mensch. Und das würde ich mir halt so wünschen zu dem Thema Kontrolle.
Und weil wir eben beim Thema Kontrolle in Bezug auf Freiheit sind, möchte ich da erweitern, nämlich es geht auch um den Ansatz und das Verständnis. Sage ich, Kontrolle passiert, weil es und schränkt meine Freiheit ein? Oder Kontrolle ist da, um mir meine Freiheit zu geben und zu sichern. Und das ist ja eigentlich unser Verständnis von Demokratie, von einer liberalen Gesellschaft, von einer wertebasierten Gesellschaft und Demokratie, dass es darum geht, dass Regeln und die Kontrolle immer reflektiert werden unter dem Aspekt der Freiheit, meiner Grundrechte, der individuellen Freiheit. Also dieser Lernprozess, den wünsche ich mir für unsere Gesellschaft noch viel mehr, dass wirklich darum geht, um den Schutz meiner Freiheit. Und die nächste Stufe wäre auch, dass es nicht nur darum geht, meine individuelle Freiheit, sondern die individuelle Freiheit eines jeden. Und das hebt diese Regeln noch auf eine andere Ebene. Ja. Und dass dann dieses Selbstbestimmte, wie wir es auch genannt haben, mit den Konsequenzen natürlich in der Verantwortung eingebettet in der Gesellschaft sind. Ja, liebe Elsbeth.
So ist es. Und nur als Schlusswort noch, das ist nicht nur eine Schönrederei, was wir da machen. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Und meine Schülerinnen und Schüler haben, das habe ich mehrere Zitate, wo sie immer wieder gesagt haben, bitte tun Sie wie die anderen Lehrer. Ja, wir müssen sonst so viel denken, wir müssen uns so viel entscheiden selber, wir müssen so viel bestimmen, was wir zu tun gedenken, um die Ziele zu erreichen. Das heißt, mir ist es wichtig, weil es ist nicht toll und schön, ach, die Lehrerin gibt mir so viel Freiheit, sondern Freiheit geben heißt auch, wenn ich dir Freiheit gebe, ich lade dich zu ziemlich anstrengenden Reflexionen und Überlegungen ein. Das will ich einfach noch unbedingt hereinbringen.
Liebe Elsbeth, ich danke dir.
Ich danke dir, Benedikt.